zu einer neuen TagView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal geht es um Memristor, der Nachfolger des Flash-Speichers. Außerdem noch eine traurige Nachricht in dieser Woche: Steve Jobs ist tot. Und OpenSUSE Hack Week 7, ein kleiner Überblick über die letzte Hack Week. Gut, fangen wir zunächst einmal an mit dem allerersten Thema, nämlich Memristor. Ein Memristor, was ist denn das überhaupt? Ein Memristor ist im Grunde genommen ein von HP entwickelter neuartiger Speicher, der, wie der Name schon andeutet, eine Kombination aus dem Memory und dem Resistor darstellt. Was heißt nun also denn Memory? Memory kennen wir ja quasi aus dem Arbeitsspeicher oder aus dem RAM, also dem Random Access Memory, also einem Speichermedium im Grunde genommen. Und der RAM wird ja auch als eine Art schneller Zwischenspeicher für die CPU benutzt und ist ja im Grunde genommen im Vergleich zu den Speichern, die in der CPU selber drin sitzen, natürlich um ein Vielfaches langsamer, aber immerhin noch ein Vielfaches schneller als andere Laufwerke, als Festplatten, als SSDs oder USB-Sticks oder sowas und kann deshalb als Zwischenspeicher dann doch noch für die CPU genutzt werden und ist vor allen Dingen auch aufrüstbar am PC und vor allen Dingen auch billig herstellbar. Und das ist, glaube ich, das, was einer der hauptausschlaggebenden Punkte ist, weshalb man halt eben diesen Arbeitsspeicher, den RAM, immer noch in den Computern findet. Und dann gibt es auch noch eine Unterscheidung, wenn wir uns mal jetzt überlegen, RAM, und gibt es verschiedene Versionen von RAM im Grunde genommen. Einmal einen sogenannten SRAM und einen DRAM. Der SRAM ist im Grunde genommen ein Speicher, der quasi so lange eine Spannung anliegt, seine Informationen, also bestimmte Informationen, die man dort reingeschrieben hat, beinhaltet. Und man redet deshalb auch von einem statischen RAM. Das heißt, nimmt man den Strom weg, ist halt auch die Information aus diesem Speicher entfernt. Bei dem DRAM, das ist ein sogenannter dynamischer RAM, ist dann auch bei angelegter Spannung nach kurzer Zeit die Information weg, falls man nicht immer neu die Information wieder auffrischt, wenn man sie länger behalten möchte. Und aktuelle DRAMs machen das halt eben automatisch, dass sie eben das Refreshen der Speicherzellen in dem Fall selber durchführen. Und DRAMs sind auch gerade heutzutage durch ihre Herstellungstechnik billiger und brauchen halt weniger physischen Speicherplatz, um halt eben große Datenmengen zu speichern im Vergleich eben zu SRAMs. Weil man halt eben das Ganze viel kleiner machen kann, weil man halt eben nur für einen bestimmten Zeitpunkt Daten speichern muss und man eben durch den Trick, dass man die Daten halt dynamisch dann noch einmal draufschreibt, wenn dieser Zeitpunkt abgelaufen ist, man die Daten länger drauf haben möchte, kann man dann eben diese Kurzweiligkeit dieses Speichers eben damit umgehen. Das ist halt der Grund, weshalb DRAMs heutzutage eigentlich fast immer nur angewendet oder benutzt werden. Aber beide Verfahren, SRAMs und DRAMs, setzen halt eben auf Elektrogeräte, die sich Transistoren nennen, sowie weitere kleine Bauteilchen, um halt eben das Ganze auch noch zu speichern. Was ist jetzt so ein Transistor? Ein Transistor ist im Grunde genommen so ein kleines elektronisches Teil, das eben zum Schalten, aber auch zum Verstärken von elektrischen Signalen verwendet wird. Man kann sich das wie eine Schranke oder sowas vorstellen. Und zum Speichern werden auch weitere kleine Bauteilchen, sogenannte Kondensatoren, benutzt, um eben eine bestimmte Information zu speichern. Die Transistoren können nun auch durch den Memristor quasi ersetzt werden. Das heißt, der Memristor ist ein Stück Bauteilchen, das eben den Transistor ersetzen kann und auch soll. Und so spart man sich im Grunde genommen den Kondensator ein, weil eben zum Speichern auch ein Memristor benutzt werden kann, weil er ja eben nicht nur schalten kann, verstärken kann, sondern er kann gleichzeitig auch Dinge speichern und macht natürlich dann dadurch auch sehr, sehr stark, auf einfache Sicht natürlich ist das jetzt alles nur gesehen, macht es dadurch natürlich dann auch einfacher und macht es dann auch möglich, dass die Chips viel, viel kleiner werden, weil man sich eben den Kondensator sparen kann, um eben Dinge zu speichern. Das ist natürlich, wie gesagt, eine sehr, sehr stark vereinfachte Dinge. Wer sich da genaue besorgen möchte, die genaue Funktionsweise erfahren möchte, wie das jetzt Ganze arbeitet, wie das Ganze vor allen Dingen auch chemisch und physikalisch arbeitet, für den kann ich halt nur das Video auch empfehlen, was HP veröffentlicht hat. Einer der Entwickler bei HP, der an diesen Memristoren arbeitet, das Ganze dann auch relativ verständlich erklärt. Das Video werde ich natürlich auch verlinken, damit ihr euch das dann anschauen könnt. Das, was mir wichtig ist und was auch, glaube ich, für diese TechView Podcast-Folge wichtig ist, deshalb habe ich das erwähnt, ist, dass halt HP jetzt angekündigt hat, diese Memristoren, die sie ja schon seit längerer Zeit untersuchen, die ja im Grunde genommen schon, glaube ich, seit den 70ern theoretisch in der Theorieform existierten, die also erst jetzt quasi auch massentauglich produzieren wollen, nachdem sie halt viele, viele Experimente gemacht haben und von sich selber behaupten, sie seien in der Entwicklung dort am weitesten und haben das am meisten verstanden, wie eben diese Memristoren arbeiten sollen. Und das Spannende daran ist, dass diese dann auch bisherige Flash-Speichermedien, also NAND oder NOR-Flash-Speichermedien, die man von SSDs oder so kennt, dass diese die auch ablösen könnten und trotzdem die Vorteile zum Beispiel eines handelsüblichen RAMs, also zum Beispiel die Geschwindigkeit, beibehalten würden bei gleichzeitiger höherer Speicherdichte auf einem physikalisch geringeren Platz. Und das ist, glaube ich, das Geniale. Das heißt, wir können im Grunde genommen mehr Speicherplatz auf einer kleineren SSD unterbringen, bei mehr Geschwindigkeit, die wir erreichen. Und das ist, glaube ich, dann das Ideale, weshalb ja auch Festplatten immer mehr abgelöst werden durch SSDs, weil die eben genau auch diese Funktionalität haben und dann darüber hinaus natürlich auch noch eine bessere Robustheit, indem sie halt, wenn sie mal auf den Boden fallen, nicht direkt kaputt sind, weil eben keine mechanischen Teile an Bord sind. Und jetzt haben wir quasi mit den Memristoren und dem daraus resultierenden SSD, die eben auf diesen Memristoren wahrscheinlich dann auch basieren werden, haben wir dann die Möglichkeit, eben auch noch unsere alten SSDs auch abzulösen, die eben immer noch Transistoren einsetzen, um halt bestimmte, mit verschiedenen Techniken wie die NAND oder NOR-Technik, um bestimmte Daten eben speichern zu können. Und man muss ein bisschen rumtricksen, damit das Ganze dann auch funktioniert. Ihr kennt es vielleicht von SSDs, da gibt es ja auch so einen Trim-Befehl, der dafür sorgt halt eben, dass Speicherstellen, die jetzt nicht mehr beschrieben werden können, weil das auch relativ häufig passiert, dass eben bei SSDs eben Speicherstellen nicht mehr beschrieben werden können. Zumindest die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass das passiert. Dann, das soll irgendwie damit verhindert werden, mit diesem Trim-Befehl. Und diesen Nachteil, den soll eben mit Hilfe von Memristoren, soll es diesen Nachteil dann bei diesen SSDs nicht mehr geben. Zumindest soll der um einen Faktor 10.000 reduziert werden, was ja natürlich bereits jetzt schon ist mir, glaube ich, auch kein SSD oder noch nicht mal ein Flashspeicher oder die wenigsten Flashspeicher aufgefallen, die dann kaputt gegangen sind, tatsächlich durch zu viel Beschreiben. Aber dadurch könnte man den Faktor nochmal um 10.000 reduzieren und das macht dann gerade auch für, glaube ich, größere Serverfarmen Sinn, dass die dann solche SSDs dann einsetzen. Im Grunde genommen wäre dann so eine SSD, die man dann hat, eine Art RAM-Arbeitsriegel im Grunde genommen, nur der dann beim Abschalten des Stroms im Grunde genommen trotzdem seine Ladung bzw. seine Daten nicht verliert, sagen wir mal so. Also ihr könnt euch vorstellen, einen Arbeitsspeicher, einen RAM-Lauf, ihr kennt es vielleicht noch von Windows oder auch von Linux, da setzt man ja das eine oder andere gerade bei Live-Systemen RAM-Laufwerke ein, um Daten schnell zwischenspeichern zu können. Und also temporär zwischenspeichern zu können. Und diese RAM-Laufwerke sind ultra schnell, weil der Arbeitsspeicher eben ultra schnell ist im Vergleich zu normalen Festplatten oder auch SSDs. Und jetzt hat man eben tatsächlich die Möglichkeit, diese Geschwindigkeit der RAMs tatsächlich auch, wenn man den Strom abschaltet, weiterhin benutzen zu können durch eben diese Memristoren. Und das Interessante hierbei ist, dass eben HP jetzt sogar so weit geht, dass in Zukunft streben sie sogar an, die herkömmlichen DRAMs zu ersetzen, also den ganz normalen Arbeitsspeicher, den wir heutzutage im Computer haben. Der soll auch irgendwann mal ersetzt werden und mit Hilfe eben dieser Memristoren und speziellen RAMs, die sie RE-RAM nennen, für, also RE für Resistive oder Resistiv zu Deutsch. Und aktuell, wie HP bereits angekündigt hat, soll eben 2013 sollen halt die ersten SSDs von HP mit der Memristor-Technik herausgebracht werden. Und dann können wir uns tatsächlich dann darauf einstellen, dass eventuell die Zukunft sehr, sehr spannend wird auf dem ja, Speichermedium-Markt, wenn wir uns vorstellen können, dass wir ja USB-Sticks vielleicht auch mit Memristoren irgendwann mal ausgestattet bekommen, wo wir dann quasi auf einem USB-Stick, quasi auf dem gleichen USB-Stick, den wir heute haben, in der gleichen Größe, dann 10-mal so viele Daten speichern können, weil da eben 10-mal so viele Daten draufpassen durch eben diese Memristoren-Technik. Das wird unter anderem auch dadurch erlaubt oder ermöglicht, dass man auf einem Die, auf einem Chip quasi, auf einem Die kann man mehrere Schichten von diesen Memristoren auftragen, ohne dass sie sich irgendwie in die Quere kommen. Und dadurch ist es natürlich möglich, sehr, sehr viel mehr Speicher auf gleicher Fläche im Grunde genommen rauszuholen. Und das ist das, was das Ganze sehr interessant macht, auch in die Zukunft gedacht. Sicherlich eine sehr, sehr interessante Technologie. Und da bin ich mal gespannt, ob wir 2013 dann wohl die Festplatte endgültig sterben schicken lassen können. Apropos sterben, kommen wir zu einem etwas, ja, das ist der makabre Übergang vielleicht, aber kommen wir zu einem etwas traurigeren Thema. Nämlich Steve Jobs ist diese Woche gestorben, zumindest wurde es vermeldet. Auf der Webseite konnte man lesen, Steve Jobs 1955 bis 2011, also er wurde 56 Jahre alt, und das kann man immer noch auf der Apple-Webseite, glaube ich, lesen und sich dann dort eine kurze Hommage an den einer der Gründer von Apple Computers anschauen. Und ja, ich will mal so einen kleinen Nachruf so zumindest andeuten. Steve Jobs sicherlich einer der wohl prägendsten Computerpioniere unserer Zeit. Und also er hat jetzt wahrscheinlich, ist halt so früh gestorben, weil er eben der Krebs ihn quasi besiegt hat und er dann halt an den Folgen gestorben ist. Ich habe ja bereits in der TechView Podcast Folge 119 bin ich da etwas genauer eingegangen auf Steve Jobs und so ein bisschen seine Geschichte und so weiter und so fort, was er alles geleistet hat für Apple, allerdings dann auch für die Computerwelt. Und darunter zum Beispiel habe ich auch eine Videodokumentation erwähnt von NTV, die relativ gut gemacht war. Außerdem widmen sich auch eine ganze Menge von natürlich von Webseiten jetzt mit dem Ableben von Steve Jobs und natürlich auch dem Leben von Steve Jobs. Darunter gibt es eine ganze Spiegelseite, eine Spezialseite zum Thema Steve Jobs, wo ihr nochmal alles durchlesen könnt. Das werde ich natürlich auch nochmal verlinken für die Leute, die das dann interessiert. Und wem so Dokumentation nicht so gefallen, der kann sich auch wer sich so ein bisschen doch für Computerhistorie im Allgemeinen vielleicht interessiert, der kann sich einen Spielfilm anschauen. Der nennt sich Pirates of Silicon Valley oder zu Deutsch die Silicon Valley Story. Und die beschäftigt sich eben mit Steve Jobs, Bill Gates, Steve Ballmer und Steve Wozniak sowie viel, vielen anderen Charakteren aus der Silicon Valley Area Ära. Also beides, aus dem Silicon Valley, aus dem Gebiet im Grunde genommen und natürlich auch aus der Zeit, den 70ern und 80er Jahren und dem Aufschwung des Computerzeitalters und der Homecomputer im Grunde genommen. Also insgesamt will ich das mal so, um das so ein bisschen abrundend, abschließend zu sagen, will ich sagen, dass will ich Steve Jobs erstmal loben dafür, dass er halt eben nicht nur mit Apple, sondern auch im Allgemeinen mit den Firmen, die er hatte, die Technikwelt geprägt hat und halt auch mit Erfindungen wie dem iMac, iPhone oder auch dem iPad natürlich auch maßgeblich nach vorne gebracht haben. Wir müssen uns mal vorstellen, vor 10 Jahren hätte keiner gedacht, dass wir heutzutage mit eben Handys telefonieren werden, die eben ein Touchdisplay haben oder iPads oder Tablets haben, womit wir dann ganz einfach auf dem Fingerdruck mit rumhantieren und rumarbeiten können. Das war alles damals noch Science Fiction und das hat eben Steve Jobs mit Apple und mit seinem Kopf, mit seiner Sturheit vielleicht auch so ein bisschen durchgesetzt und dann auch zu uns, zu dem Konsumermarkt gebracht und dadurch natürlich auch den Markt insgesamt aufgerüttelt und andere Hersteller dann dazu gebracht, eben Konkurrenzprodukte rauszubringen, und das belebt ja dann bekanntlich das Geschäft. Außerdem sollten wir auch nicht vergessen, dass auch unter der Feder von ihm 2011 ein zu weiten Teilen aus Open Source bestehendes Betriebssystem bei Apple Einzug gehalten hat. und gerade auch das Engagement in Richtung Open Source dadurch ein bisschen gestärkt hat. Wenn ich mich auch daran erinnere, dass zum Beispiel KHTML von Apple aufgegriffen wurde und dann in Form von WebKit gefördert wurde und heutzutage ja fast kaum wegzudenken ist aus dem mobilen Handybereich, aus dem Smartphone-Bereich, aus dem Browsermarkt allgemein fast gar nicht mehr wegzudenken ist, wenn wir uns überlegen, Chromium zum Beispiel basiert auf WebKit, dann natürlich die ganzen Browser, die im mobilen Bereich eingesetzt werden, basieren zum Großteil immer auf WebKit und das ist halt eine der Sachen, die man nicht vergessen sollte, wenn man über Apple und Steve Jobs nachdenkt, weil Steve Jobs hat ja auch maßgeblich an Open-Source-Projekten gearbeitet. Auch das macOS 10-System besteht ja aus zu weiten Teilen dem Konzept und dem, was Steve Jobs und in der Firma Next an Innovationen und an verschiedenen Bibliotheken dann entwickelt hat, wie zum Beispiel oder maßgeblich geprägt hat, wie zum Beispiel die Next Step-Oberfläche und den daraus resultierenden Standard OpenStep. Und insgesamt also ein sehr, sehr großer Visionär und Technik-Geek, der uns da abhanden gekommen ist. Und das ist leider schade, da muss man wirklich sagen, das macht uns alle so ein wenig traurig. Aber wir können auch glücklich sein und wir können den Steve Jobs dann auch ehren, dadurch, dass wir eben seine Produkte, seinen Werdegang und so weiter ein bisschen noch reflektieren. Das haben wir jetzt gemacht. Und ich finde, das ist eine gute Sache und das soll uns so ein bisschen über diese Trauer hinweg helfen, dass wir wohl in Zukunft nichts mehr von Steve Jobs hören werden in Sachen Technik, Innovation. Und ja, ich glaube, mehr dazu will ich auch gar nicht sagen. Es gibt eine ganze Menge an verschiedenem Material, was man dann im Internet finden kann. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Pirates of Silicon Valley, ein sehr, sehr interessanter Spielfilm, der natürlich dann auch vor allen Dingen dadurch interessant wird, da es ja auch in einer etwas übertriebenen, etwas überzeichneten Variante den Unterschied auch ein bisschen so vorstellt zwischen Microsoft und Apple. Und vielleicht verschiedenen anderen Firmen, die da auch so nebenläufig erwähnt werden. Aber gerade Microsoft und Apple sind so die großen Firmen, die Gewinner der Silicon Valley Story im Grunde genommen, die dann so, wenn mich jetzt so ein ganz normaler Mensch auf der Straße fragen würde, was ist der Unterschied zwischen Microsoft und Apple, dann würde ich dem tatsächlich sagen, ja, schau dir mal diesen Spielfilm an, dann wirst du den Werdegang der beiden Firmen sehen, da wirst du den vor allen Dingen, und da ist auch maßgeblich sind natürlich die Firmenköpfe dran beteiligt und Steve Jobs war halt eben einer dieser Firmenköpfe und das zeigt dann halt ganz deutlich, was der Unterschied zwischen Microsoft und Apple ist, aus meiner Sicht zumindest.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, nach diesem etwas traurigen Thema wollen wir uns wieder einem Technikthema widmen. Und zwar hat Ende September die OpenSUSE Hack Week 7 stattgefunden. Und es gibt jetzt einige erste Ergebnisse und einige interessante Neuerungen. Und da ich relativ wenig davon gehört habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich mir mal gedacht, okay, ich picke mir zumindest ein paar der interessanteren Sachen raus, die eben bei dieser Hack Week irgendwie entwickelt worden sind. Die OpenSUSE Hack Week, wie der Name auch schon sagt, beinhaltet auch so spezielle Produkte oder Projekte, wie zum Beispiel das E17 für OpenSUSE gepackt werden soll, aber auch etwas weitere, größere, weitergefasste, offene Projekte, wie zum Beispiel, also Projekte, die eben Open-Source-Software im Allgemeinen umfassen und nicht nur OpenSUSE selbst betreffen, wie zum Beispiel eben Projekte, die einem ermöglichen, eben Linux im Speziellen dann einen Schritt vorwärts zu bringen. Und eines dieser Projekte oder einige der Projekte möchte ich euch jetzt so vorstellen. Eines dieser Projekte ist die Erweiterung für Qwin oder KWin, den Fenstermanager von KDE, mit einer Funktion, die es einem erlauben soll, besser mit mehreren Monitoren arbeiten zu können. Also wenn man mehrere Displays, mehrere Monitore auf dem Rechner stehen hat, auf dem Schreibtisch stehen hat, dann soll es einem ermöglichen ganz, ganz einfach zum Beispiel jetzt auch seltsame Auflösungskonfigurationen, wie wenn ich zum Beispiel einen 16:9 Monitor neben einem 16:9 Monitor stehen habe, der aber zur Seite gekippt ist, also in einem sogenannten Porträtmodus daherkommt, dann soll es mir auch ermöglicht werden, da vernünftig mit arbeiten zu können, dass ich zum Beispiel Fenster von einem Desktop zum nächsten, also von einem Monitor zum nächsten schieben kann, ohne dass Probleme auftauchen bei dieser etwas seltsamen Monitor-Auflösungskonfiguration. Und dann gibt es zum anderen auch eine Möglichkeit, ein bisschen was effektiver zu arbeiten, gerade auch mit mehreren Monitoren. Da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass wenn ich mehrere Monitore gleichzeitig laufen lasse, dann möchte ich zum Beispiel auf einem Monitor ein Programm laufen lassen und auf dem anderen Monitor möchte ich gerade was schreiben oder irgendwie so und möchte auf dem anderen immer noch das gleiche laufen haben. Und wenn ich dann zum Beispiel wechseln möchte zu einem anderen virtuellen Desktop, dann möchte ich das vielleicht nur gerade auf meinem Arbeitsmonitor machen und nicht auf dem anderen Monitor. Auf dem anderen Monitor soll immer das gleiche erscheinen, im Grunde genommen. Das ist in KDE bisher noch nicht möglich, denn wenn man den virtuellen Desktop wechselt, dann ändert sich auch automatisch die Monitorausgabe des zweiten Monitors. Und das soll jetzt oder wurde jetzt auch in der Hackweek 7 erfolgreich beseitigt, dieses kleine Manko, indem man halt eben es möglich gemacht hat, dass eben die virtuellen Desktops monitorspezifisch arbeiten. So kann man jetzt auf einem Monitor den virtuellen Desktop wechseln und der andere Monitor bleibt davon im Grunde genommen unberührt und zeigt weiterhin seinen Inhalt, den man halt vorher dort abgelegt hat. Eine super geile Sache, wie ich finde. Kennt man vielleicht auch schon von anderen Fenstermanagern. Die wenigsten haben es allerdings auch wirklich implementiert. Ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Sache, gerade wenn man mit mehreren Monitoren arbeitet. Dann gibt es auch noch ein sehr, sehr interessantes Projekt, das sich FWZS nennt. Das ist die Kurzform für Firewall Zone Switcher. Und damit ermöglicht man es im Grunde genommen, dass man, wie bereits aus dem Namen ersichtlich, man eine Verbindung, je nachdem, was man für ein Kabel oder WLAN gerade eingesteckt hat oder zu welchem WLAN man sich jetzt gerade verbindet oder mit welchem Router man sich gerade im Grunde genommen verbindet, dass man dann die Konfiguration der Firewall automatisch darauf anpasst, mit welcher Verbindung, mit welchem Router man jetzt verbunden ist. Und das ist halt ein sehr, sehr nützliches Tool, gerade wenn man in mehreren Netzwerken unterwegs sind. Ich kann mir vorstellen, wenn man gerade im Netzwerk unterwegs ist, zum Beispiel bei sich zu Hause, dann hat man natürlich eine andere Firewall-Konfiguration eventuell, als wenn man im Firmennetzwerk reingeht. Und da wir ja auch immer mehr Laptops und Netbooks auch zur Arbeit quasi im Grunde genommen rumtragen und dort auch benutzen wollen, macht es natürlich Sinn, dass wir da auch die vernünftig abgesichert haben mit Firewalls zum Beispiel. Dass wir natürlich dann auch bestimmte Konfigurationen für die Firewalls vornehmen können. Und das Ganze wurde als Add-on für den Netzwerkmanager geschrieben und ich kann mir vorstellen, dass diese Add-on-Schnittstelle, die ist natürlich jetzt speziell auch angepasst an die Firewall, die OpenSUSE mitliefert, allerdings, dass diese Schnittstelle für den Netzwerkmanager dann sicherlich auch benutzt werden kann, um andere Firewalls mit einzubinden. Das macht dann sicherlich sehr, sehr viel Sinn, auch auf der ganzen Linux-Distro-Plattform. Und es ist eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung, wie ich finde. Auch sehr interessant ist das Projekt Auto-Install für den OpenSUSE Build Service im Grunde genommen. Der erlaubt es nämlich zum Beispiel automatisch irgendwelche Linux-Distributionen, irgendwelche Linux-Systeme zu installieren und Programme darauf zu testen, mithilfe von VirtualBox und das alles im Browser. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, okay, ich möchte jetzt hier, ich habe dieses und dieses Programm geschrieben, ich habe es auf OpenSUSE geschrieben, ich habe es auf Fedora oder sowas geschrieben und möchte das jetzt auch auf der aktuellen Debian-Version testen, die ja meistens etwas ältere Software zum Beispiel mitliefert, oder ich möchte das auf der aktuellen Mandriva-Version testen. Und ich habe aber sowas nicht installiert, will das auch nicht installieren, sondern möchte es im Internet machen, einfach so einen Auto-Install-Test laufen lassen. Ich muss dann nur noch angeben, im Grunde genommen, was für ein Programm ich laufen lassen möchte oder muss dann die Befehle eingeben, um das Programm herunterzuladen, zu kompilieren und dann auszuführen, um dann zu checken, ob das ganze Programm läuft oder nicht. Und die Installation des Systems selber kann dann einfach mit Hilfe von Templates ausgeführt werden. und wird dann automatisch auch ausgeführt und es werden dann auch ständig Screenshots gemacht, so dass man dann den Installationsverlauf, wenn man den prüfen möchte, dann auch in einem kleinen Videochen sich anschauen lassen kann, und dann natürlich auch dann das Programm selbst, was man testen möchte, dann auch anschauen kann. Ich finde das eine sehr, sehr geniale Idee und das ermöglicht natürlich dann auch Programme zum Beispiel in Zukunft auf verschiedenen Linux-Distributionen zu testen, ohne dass man eben diese verschiedenen Linux-Distributionen installiert haben muss in der virtuellen Maschine, bei sich lokal oder so, sondern oder ohne dass man sich den Stress machen muss, die dann auch wirklich lokal auf einer virtuellen Maschine zu installieren, kann man das Ganze einfach automatisch laufen lassen, einen Tag oder zwei Tage, und dann hat man eben als Video dann einen ersten Eindruck davon, ob das Programm dann so funktioniert, wie es funktionieren soll. Für professionelle Fotografen gab es auch noch was sehr Interessantes. Dort hat man zum Beispiel für LibG Photo 2 einen Treiber für die Pentax K20D entwickelt. Okay, da würde ich sagen, okay, neuer Treiber für eine spezielle Kamera. Was ist das Interessante dabei? Das Interessante dabei ist, dass man nicht nur Bilder herunterladen kann von der Kameras, also Fotos herunterladen von der Kameras, sondern es unterstützt auch noch das direkte Setzen von Einstellungen in der Kamera. Das heißt, es ist nicht nur ein One-Way im Grunde genommen, Bilder runterladen von der Kamera, sondern man hat auch die Möglichkeit, Einstellungen direkt auf der Kamera zu ändern. Das heißt, vom Computer kann man mit der LibG Photo 2 Bibliothek einfach Einstellungen an der Kamera vornehmen. Und das Geniale dabei ist, die Kamera verfügt aber auch über eine Funktion, weil es eine sehr professionelle Kamera ist, dass man zum Beispiel die Bilder, nachdem man sie geschossen hat, direkt auf den Computer überträgt. Und dort hat man dann auch die Möglichkeit, mit Hilfe von LibG Photo 2 diese Bilder automatisch zu bearbeiten. Falls ihr zum Beispiel wisst, okay, das Bild muss jetzt irgendwie in ein bestimmtes Format gebracht werden. Ich nehme es erstmal in RAW auf und dann soll es direkt konvertiert werden in 3 oder 4 verschiedene Formate und dann, damit ich es dann später weiterverarbeiten kann, dann könnte ich einfach in mein Fotostudio reingehen, muss meine Kamera, so wie ich es verstanden habe, mit USB halt an den Computer anschließen, kann dann meine Fotos machen, einfach knipsen und dann, nachdem ich sie geknipst habe, ein paar Sekunden später sind sie schon auf dem Computer, werden dort direkt verarbeitet und ins richtige Format gebracht. Das heißt, ich kann mir dann in dem Fall die Post-Production so ein bisschen sparen, was natürlich eine ganze Menge Sinn macht. Das ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe, von so einer ja relativ nur eigentlich für professionelle Zwecke, glaube ich, gedachten Funktion, dass die jetzt auch eben in LibG Photo 2 mit integriert worden ist, eben für eben die Pentax K20D. Ich kann mir vorstellen, dass andere Kameras dann eventuell davon profitieren können, dass es eben so eine Schnittstelle schon mal gibt für eben eine Kamera, dass man das dann auch für andere Kameras mit integrieren kann. Das ist also so die interessantesten Projekte dieser Hack Week 7, die ich so gefunden habe. Neben diesen Projekten gab es natürlich auch eine Reihe von, kurios anmutender Projekte, wie zum Beispiel einem GNOME App Store, wo ich erstmal gedacht habe, hat man da nicht sowieso sich gerade schon geeinigt, gerade auch unter der Federführung von OpenSUSE oder den OpenSUSE Team, dass man jetzt nicht dass man jetzt ein einheitliches App Center oder Software Center auf Basis eben der Oberfläche vom Ubuntu Software Center aufbaut. Warum jetzt ein GNOME App Store? Naja, also es ist eine Art Paketmanager für Programme von GNOME eben. Und das eigentlich Interessante dabei ist mir dann erst später aufgefallen in dem Fall. Das Ganze soll für die GNOME 3 Shell als Extension integriert werden. Das heißt dann auch, dass es nicht nur ein einfaches Software-Center ist, sondern dass man halt einfach in GNOME 3 hineingehen kann und einfach dann in der Suche zum Beispiel ein Programm eingeben kann, so wie ich es verstanden habe. Und wenn das Programm nicht installiert ist, hat man die Möglichkeit, kriegt man so einen Button, okay, Programm ist nicht installiert, aber das der GNOME App Store, der bietet es einem an. Dann kann man einfach draufklicken, dann wird das Programm automatisch heruntergeladen und dann auch installiert. Das macht natürlich dann auch wieder Sinn. Trotzdem frage ich mich, würde es nicht noch ein bisschen was mehr Sinn machen, wenn man das Ganze nicht nur speziell für verschiedene Desktops macht, sondern allgemein vielleicht als Applikationsschicht oder als API-Schicht im Grunde genommen, als Schnittstellenschicht für verschiedene Desktops bereitstellt, für verschiedene Distributionen bereitstellt. Das würde, glaube ich, aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn machen, wenn man das so macht. Dann auch ein sehr, sehr faszinierendes Projekt, wo ich dann erstmal gesagt habe, ja, kurios für mich, weil Android-Emulatoren kennen wir ja alle. Die gibt es ja halt für den PC, um halt bestimmte Android-Programme austesten zu können, wenn man selber welche entwickelt. Aber Emulatoren oder Virtualisierer für Android selbst, also die auf Android laufen, die kennt man so ein bisschen was weniger. Da gibt es zwar immer ein paar interessante Videos, wenn einer da Windows 95 mal wieder auf seinem Android zum Laufen gebracht hat. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was da irgendwie gemeint ist, sondern man versucht jetzt tatsächlich in der Hackweek 7 libvirt, oder man hat versucht, das ist wahrscheinlich noch in Entwicklung, in der Hackweek 7 den libvirt oder die Bibliothek libvirt auf Android zu portieren. Und dann auch einen libvirt-Client eben für Android zu portieren, sodass man halt eben die Virtualisierung dann auch auf Android benutzen kann. Und da bin ich echt mal gespannt, ob man dann in Zukunft dann auch tatsächlich in der Lage ist, zum Beispiel ein x86-System auf Android, vielleicht ein echtes Linux, ein Debian-System oder sowas, auf Android zum Laufen zu bringen, mithilfe dieser Lib-Virtualisierung. Die geht natürlich ein bisschen was weiter als eine ganze normale Emu, ein ganz normaler Emulator, den man vielleicht von QEMU oder sowas kennt, der im Grunde genommen die ganze Hardware dann auch emuliert. Und da bin ich mal gespannt, ob die das hinkriegen und wie das dann weitergeht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Projekt für so eine Hackweek. Das kriegt man nicht in der Hackweek in einer Woche im Grunde genommen nicht ans Laufen. Das Gleiche gilt natürlich auch für den GNOME App Store. Und ganz kurios am Schluss, damit will ich dann auch aufhören, ist das hier. Es nennt sich Hack Your Windows with Sticky Notes. Und da will ich nicht viel zu sagen. Da müsst ihr euch, wenn ihr neugierig darauf seid, einfach mal den Link anklicken und das Ganze mal durchlesen. Ja, das war es im Grunde genommen schon für diese TechView Podcast Folge. Ihr hört, das ist eine etwas kürzere Folge, die ja so ein bisschen auch überschattet ist von dem Schock, dass Steve Jobs jetzt tatsächlich tot ist. Trotzdem habe ich mir es nicht nehmen lassen, ein paar Technikthemen dann nochmal rauszusuchen. Die Memristoren, die hatte ich bereits schon vorbereitet, schon letzte Woche, und wollte die natürlich diese Woche nicht verlieren. Die Hackweek 7, da hat mich das so ein bisschen gewundert, dass jetzt erst so die ersten Ergebnisse dieser Hackweek 7 rausgekommen sind, obwohl wir ja eigentlich schon eine Woche drüber sind, glaube ich. Ja, genau, eine Woche drüber über die Hackweek 7. Nun ja, vielleicht kommen da noch weitere Ergebnisse, vielleicht sind noch einige Sachen noch gar nicht abgeschlossen, dann kann man sich das natürlich nochmal anschauen, vielleicht wird das noch abgeschlossen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Veranstaltung, die ja dann von Jahr zu Jahr immer mal ein paar interessante Software-Schätzchen rausbringt, und das auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Sache. Und ich will aufhören wieder mal in dieser Sendung mit Steve Jobs, mit einer kleinen Ehre für Steve Jobs, indem ich halt mit ihm jetzt aufhöre als Thema. Und ja, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. HP scheint noch nicht ganz tot zu sein. Die entwickeln noch Memristoren und haben jetzt tatsächlich angekündigt, halt bis 2013 SSDs rauszubringen auf diesen Memristoren. Bin mal gespannt, ob auch andere irgendwie auf diesen Zug aufspringen werden. Und ich bin mal gespannt, ob sich das HP nicht kosten lassen wird. Also da ordentlich abkassieren wird mit Patenten und dem ganzen Kram. Könnte natürlich eine Spaßbremse, eine Innovationsbremse werden, wenn eben nur einer das ganze Monopol dann auf diese Memristoren hat. Und auf deren Herstellung bzw. deren Nutzung. Nun ja, eine kleine Ankündigung habe ich noch in diesem Outtake. Nächste Woche wird es interessant, denn nächste Woche gibt es wieder ein Video-Special in dem Fall. Kein Audiocast, sondern ein Video-Special, und zwar zu dem Fenstermanager Enlightenment 17, also E17, wie man den auch nennt. Und ich habe mir das jetzt mal einen Monat lang angeschaut und auch die neueste Version mir angeschaut, und da gibt es sehr, sehr viele interessante Funktionen. Ich habe ja bereits mal den E16 vorgestellt und jetzt haben sich viele gewünscht, dass ich auch mal den E17 vorstelle, und damit ich ihn natürlich vorstelle, muss ich ihn auch eine Zeit lang benutzen, und das habe ich jetzt gemacht, und dann gibt es eine kleine Vorstellung von mir eben in der nächsten Woche zum E17. Seid also gespannt.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Share Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.